Nächster Halt, Universität.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 9b-Podcasts der Uni Konstanz. In nur einer Woche ist Bundestagswahl und der Blick auf die Umfragen zeigt, dass es ein Wahlkampf mit einigen überraschenden Wendungen war. Warum das in diesem Jahr so ist, ob man den Wahlprognosen trauen kann und wieso Meinungsforscherinnen auch manchmal daneben liegen, darüber sprechen wir heute mit dem Professor und Politikwissenschaftler Peter Selb von der Uni Konstanz. Herr Selb, möchten Sie sich unseren Hörerinnen einmal kurz selbst vorstellen? Wer sind Sie und zu was forschen Sie?
Ja, das kann ich gerne machen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Eben, mein Name ist Peter Selb. Ich habe hier an der Uni Konstanz eine Professur für Umfrageforschung. Ich unterrichte Methoden der Umfrageforschung, Statistik, Methoden der Kausalinferenz. Also ich bin mit zuständig für die Methodenausbildung für die Sozialwissenschaften. Ich bin auch verantwortlich für ein Masterprogramm in sozialwissenschaftlicher Datenwissenschaft, also für das MA-Programm in Social and Economic Data Science. Und arbeite in dem Rahmen auch zusammen mit Informatikern, mit Mathematikerinnen und mit Vertretern, Vertreterinnen aus anderen sozialen Verhaltenswissenschaften, mit Psychologinnen, mit Ökonomen und Soziologinnen und Soziologen. Und ja, also die Denominierung meiner Stelle verlangt ja schon Interesse für Umfragen. Wahlumfragen finde ich als Forscher besonders interessant, weil sich Wahlumfragen im Gegensatz zu vielen anderen Umfragen besser validieren lassen, weil wir sozusagen die Bevölkerungsparameter, wie man sagt in der Statistik, die Populationsparameter, weil wir die kennen. Die Wahlergebnisse, die werden ja also mit der Wahl bekannt und insofern sind Wahlumfragen ein bisschen leichter zu validieren als übliche Umfragen. Das sind, die wir durchführen, um Dinge zu lernen, die wir aus anderen Quellen nicht kennen. Und zu dem Thema führe ich mit meinen Mitarbeitern momentan auch ein Forschungsprojekt durch, das von der DFG gefördert wird. Da beschäftigen wir uns vor allem mit sozusagen Pannen der Umfrageforschung im Bereich der Wahlen und fragen insbesondere danach, wieso es bei manchen Wahlen zu solchen Pannen kommt und bei anderen nicht, ob es da nicht irgendwelche politischen Faktoren gibt, ob es da nicht Merkmale des politischen Wettbewerbs gibt, die sozusagen für die Pannen verantwortlich zeichnen.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Und dann lassen Sie uns direkt mal generell zum Thema Wahlumfragen einsteigen, bevor wir später über die Bundestagswahl sprechen. Ein Aspekt, der häufig diskutiert wird, ist die Zuverlässigkeit von Umfragen. In der Vergangenheit lagen die ja auch teilweise falsch. Beispiele sind hierfür die Präsidentschaftswahlen in den USA oder das Brexit-Referendum. Aber auch in Deutschland gab es Pannen. Wie schätzen Sie denn die Zuverlässigkeit von Umfragen international und in Deutschland ein?
Naja, also ich meine, da stellt sich erstmal die Frage, was Falschliegen eigentlich bedeutet. Ja, also in der öffentlichen Wahrnehmung von Pannen in der Umfrageforschung scheint es mir gar nicht so entscheidend zu sein, wie weit Umfragen daneben liegen, sondern ob die mehrheitlich den falschen Gewinner vorhersagen. Ja. Die beiden Wahlen, die Sie da ansprechen, die waren ja nun mal sehr knapp. Also zumindest die US-Präsidentschaftswahl 2016, das Brexit-Votum. Und das waren auch die letzten Umfragen, die vor den beiden Wahlen und Abstimmungen durchgeführt wurden. Das Problem war in beiden Fällen eigentlich, dass die Umfragen zwar jede für sich vielleicht nur wenig daneben lagen, aber die meisten eben in dieselbe Richtung verzerrt waren. Und die trügerische Gewissheit darüber, dass Clinton 2016 Trump besiegen wird und dass Großbritannien in der EU bleibt, die kam dann letztlich ja dadurch zustande, dass hunderte von Umfragen zusammengeworfen, gemittelt wurden und bei solchen systematischen Datenfehlern gilt halt, je mehr Daten wir haben, desto sicherer werden wir uns täuschen. Ja. Das Problem sind also nicht in erster Linie Zufallsschwankungen, Umfragewerten, die auf einen Umstand zurückgehen, dass wir eben Stichproben von Wählern befragen, nicht die Wählerschaft insgesamt, die dann in Medien auch als Fehlermargen von 2 oder 3 Prozentpunkten ausgewiesen werden. Das eigentliche Problem sind systematische Verzerrungen, die mehr oder weniger alle Umfragen bei einer Wahl gleichförmig betreffen. Ja? Und für die gibt es keine statistische Theorie, die lassen sich leider nur im Nachhinein beziffern. Und das haben wir im Rahmen des Projekts, über das ich gerade gesprochen habe, auch getan. Ja, wir haben uns solche Verzerrungen bei zurückliegenden Wahlen in Deutschland seit 1990 mal angeschaut. Und die Ergebnisse finde ich ganz interessant. Also für gewöhnlich weichen die tatsächlichen Wähleranteile der Parteien etwa 2 Prozentpunkte vom Durchschnitt der Umfragen unmittelbar vor der Wahl ab. Nur ob die Parteien jetzt besser oder schlechter abschneiden, das bleibt dann jeweils eine Überraschung.
Also kann man sagen, dass die Umfragen generell schon relativ zuverlässig sind und dass diese Fehler, die es mal gab, dass das eher Zufallsereignisse waren?
Nein, eben nicht. Ja. Also die Fehler gehen nicht auf Zufallsschwankungen zurück, die wir da beobachten, sondern die Fehler sind jeweils systematisch. Ich meine, es gibt auch Zufallsschwankungen in Umfragen, klar, aber daneben gibt es eben noch systematische Verzerrungen, die beispielsweise durch Methodeneffekte zustande kommen, durch Industrieeffekte, die dadurch zustande kommen, dass Umfragen eben in der Art und Weise durchgeführt werden, in der sie durchgeführt werden. Und die Ungenauigkeit, die systematische Ungenauigkeit, die ist eben sehr, sehr schwer zu beziffern. Ja, die lässt sich nicht absehen, ja, die kann man nur sozusagen im Nachhinein beobachten. Ja. Und unsere Beobachtung ist, dass diese systematische Verzerrung im Schnitt über die Parteien, über die Wahlen hinweg in Deutschland seit 1990 ungefähr 2 Prozentpunkte waren. Ja. Und das entspricht ungefähr den Ergebnissen, die auch aus einer amerikanischen Studie rauskommen zu US-Wahlen auf unterschiedlichen föderativen Ebenen.
Jetzt gibt es auch neue Parteien wie die AfD, die jetzt seit einigen Jahren sich neu im Parteiensystem etabliert haben. Und auch hier gab es häufig falsche Prognosen. Was war hier die Ursache?
Naja, ich meine, tatsächlich wurde die AfD bei der Bundestagswahl 2013 recht deutlich unterschätzt im Schnitt aller Umfragen. 2017 dann gar nicht mehr so. Und ich meine, da gibt es schon Vermutungen darüber, woran das gelegen haben könnte. Ja, also in dem speziellen Fall gibt es Vermutungen, dass sozusagen die Anhängerschaft von rechtspopulistischen Parteien, Kandidaten, dass die wenig Vertrauen in die Medien haben beispielsweise. Und jetzt sind die Medien halt mal sagen die Hauptsponsoren von Umfragen, gut möglich also, dass die Leute, wenn sie kontaktiert werden von Umfrageinstituten, die im Auftrag von irgendwelchen Mainstream-Medien Umfragen durchführen, ja, dass die dann ziemlich schnell wieder aufhängen. Ja. Es gibt noch eine andere Vermutung, dass gerade dann, wenn es so um die Wahl von rechtspopulistischen, von rechtsextremen Parteien gerade in Deutschland geht, ja, dass dann Befragte auch möglicherweise nicht ganz die Wahrheit sagen, weil sie schon ahnen, dass ihr Verhalten nicht sozial nicht erwünscht ist.
Ja, Sie haben jetzt vorhin angesprochen, dass die Fehler in Deutschland hauptsächlich systematischer Natur sind. Kann man denn irgendwelche historischen Trends ablesen? Also wie hat sich die Zuverlässigkeit von Wahlumfragen historisch entwickelt?
Ja, also so im öffentlichen Diskurs über Umfragen, da klingt ja häufiger mal an, dass Umfragen immer schlechter werden, ja, und man ist auch ziemlich schnell bei der Hand mit Erklärungen. Also die Antwortquoten von gerade von telefonischen Umfragen, die nehmen deutlich ab. Ja. Aber also historisch können wir jetzt nicht beobachten, dass Umfragen immer unzuverlässiger würden. Also weder in Deutschland für den kurzen Zeitraum, den wir jetzt betrachtet haben seit 1990, noch global für einen längeren Zeitraum. Es gibt eine andere Studie, die die englische und amerikanische Kollegen durchgeführt haben und die schauen sich gleich mal 25.000 Umfragen aus, ich weiß gar nicht mehr, aus einer Menge Ländern, ich muss nachschauen, aus 45 Ländern seit dem Zweiten Weltkrieg an, ja, und die finden jetzt keine klare Tendenz hin zu mehr oder weniger Umfragefehlern.
Und kann man auch sagen, dass es zwischen den Meinungsforschungsinstituten Unterschiede gibt? In Deutschland gibt es ja zum Beispiel die großen Institute, Infratest DIMAP oder die Forschungsgruppe Wahlen. Aber es gibt auch viele private, neue Institute. Kann man da Unterschiede machen?
Ja, also die Unterschiede zwischen den Instituten sind nach unserer Beobachtung in Deutschland nicht sehr stark ausgeprägt. Ja. Und das, obwohl die Institute, Sie haben es ja schon gesagt, ja, sehr unterschiedlich alt sind und auch sehr unterschiedliche Methoden verwenden, gerade die neueren Institute, die bauen in erster Linie auf große Online-Befragungen, denen keine Zufallsstichproben zugrunde liegen, während ein paar ältere Institute sozusagen noch versuchen, Zufallsstichproben umzusetzen. Andere Institute befragen sozusagen persönlich. Das Allensbach-Institut hier in der Nachbarschaft tut das. Ja. Aber eigentlich können wir keine systematischen Unterschiede zwischen den Instituten beobachten. Mhm. Und also auch der landläufigen Meinung zum Trotz finden wir auch kaum Hauseffekte. Das sind also systematische Unterschiede zwischen den Instituten in den projizierten Wähleranteilen für bestimmte Parteien, ja, denen die Institute vermeintlich nahestehen. Ja, das sehen wir auch nicht über mehrere Wahlen hinweg. Das wäre auf Dauer auch geschäftsschädigend.
Ja. Dann lassen Sie uns weitermachen mit ein paar methodischen Fragen. Es kommt ja dennoch, obwohl diese Umfragen über eine historische Sicht recht zuverlässig waren, dennoch gelegentlich zu Fehlern. Aber wie kommt es dazu? Also wie entstehen diese Verzerrungen?
Naja, das ist eine interessante und auch schwierige Frage. Ja. Ich meine, ich hab vorhin zwar gesagt, dass ich Wahlumfragen mag, weil sozusagen nach der Wahl die Größe, die da zu schätzen ist, die Bevölkerungsgröße, die da zu schätzen ist, bekannt ist, das Wahlergebnis, und man Wahlumfragen deswegen besser als viele andere Umfragen validieren kann. Aber das gilt nur sozusagen auf der Umfragenebene, aber nicht auf der Ebene der einzelnen Befragten. Auf der Ebene der einzelnen Befragten können wir nicht validieren, weil es ein Wahlgeheimnis gibt, aus einem guten Grund, aber wir können ja nicht beobachten, wie unsere Befragten dann letztlich wählen. Ja. Ich meine, ganz, ganz grundsätzlich gibt es zwei mögliche Gründe für Verzerrungen von Umfragen. Also entweder die Leute, die an Umfragen teilnehmen, die repräsentieren die Wählerschaft nicht vollständig, ja, oder die geäußerten Wahlabsichten entsprechen letztlich nicht der Wahlentscheidung der Befragten. Ja. Und tatsächlich, das habe ich vorhin auch schon kurz angesprochen, mehren sich in der Forschung die Hinweise darauf, gerade in den USA, dass sich die Teilnahmebereitschaft an Umfragen zwischen den politischen Lagern unterscheidet. Ja. Ist ja auch kein Wunder in den USA, wenn man es mit einem Kandidaten wie Trump zu tun hat, der sozusagen permanent gegen die Fake Media, gegen die Fake News wettert. Kein Wunder, dass die Anhängerschaft das Vertrauen in Medienorganisationen, auch in Universitäten, als sozusagen die andere Hauptquelle von Wahlumfragen, ja, dass die Anhängerschaft das Vertrauen verliert und dementsprechend weniger bereit ist, an Wahlumfragen teilzunehmen. Ja. Aber also das ist jetzt mal eine These sozusagen, ja, dass sich Wahlen, bei denen Kandidaten oder Parteien mit einer Anti-Establishment-Agenda antreten, generell schwerer vorhersagen lassen. Aber dazu können wir eigentlich gar nicht so viel sagen. Ja. Es gibt sozusagen Es gibt so anekdotische Beobachtungen, so Fallbeobachtungen. Es gibt aber keine systematische Untersuchung, vergleichende Untersuchung von Wahlen, bei denen eben unterschiedliche Typen von Kandidatinnen, Kandidaten, Parteien antreten. Nicht. Ja, und da sind wir im Moment dran. Also wir sind im Moment zwar noch mitten in der Datenerhebung drin, aber wir haben natürlich auch schon Daten analysiert. Ja. Aber unsere bisherigen Analysen, die sind eigentlich wenig erbaulich. Ja. Also viele der gängigen Vermutungen über mögliche Ursachen von systematischen Umfragefehlern konnten wir bisher nicht bestätigen.
Ja. Mhm. Ja, hier hat man wahrscheinlich auch einfach das Beobachtungsproblem, dass man nicht genau validieren kann, ob die Person tatsächlich diese Partei gewählt hat, die sie jetzt in der Umfrage angegeben hat.
Genau, richtig. Also wir haben zumindest auf der individuellen Ebene der Befragten ein Validierungsproblem.
Und meistens werden Umfragen ja auch im Voraus durchgeführt. Mhm. Und bis zum Wahltag kann sich die Entscheidung noch ändern.
Absolut, absolut, ja. Also wir wissen weder so genau, wie repräsentativ unsere Stichproben sind, ja, noch wissen wir, wie stabil Wahlabsichten sind, insofern die dann überhaupt geäußert werden.
Ja, die Umfragen, über die wir heute sprechen, sind ja repräsentative Wahlumfragen. Durch welche Methoden wird denn da sichergestellt, dass ein Ergebnis wirklich repräsentativ für die Bevölkerung ist? Wenn wir jetzt zum Beispiel den ARD-Deutschland-Trend anschauen, werden dort meist nur 1.500 Personen befragt. Wie kann es dann dennoch repräsentativ für ganz Deutschland sein?
Naja, Repräsentativität ist ein großer und schwammiger Begriff. Ja. Also so aus statistischer Sicht würde ich sagen, dass eine Stichprobe repräsentativ ist, wenn sozusagen jedes Element, jede Person aus der Grundgesamtheit, das wäre sozusagen die Wählerschaft, ja, eine positive Chance hat, in unserer Stichprobe zu enden und wir als Forschende diese Wahrscheinlichkeit auch kennen. Ja. Das wären sozusagen die statistischen Ansprüche an repräsentative Stichprobe. Ja. Es gibt andere Vorstellungen von Repräsentativität, es gibt Quotenrepräsentativität, ja, das wäre ein Kriterium, das danach verlangt, dass sozusagen bestimmte Bevölkerungsmerkmale entsprechend ihrer Prävalenz in der Bevölkerung auch in der Stichprobe vertreten sind. Ja. Naja, also soweit zum Repräsentativitätsbegriff. Ja. Also Wahlumfragen sind da schon ein besonders schwieriges Geschäft, auch im Vergleich zu anderen Surveys. Ja. Ich meine, die Probleme fangen ja damit an, dass wir die interessierende Grundgesamtheit von Vorwahlbefragungen, nämlich die künftige Wählerschaft, extrem schlecht greifen können. Ja. Also manche Befragte, die wissen eben noch nicht, ob sie zur Wahl gehen werden und wenn ja, wen sie dann wählen werden. Andere Befragte wissen zwar schon, dass sie nicht zur Wahl gehen werden, würden es aber in der Befragung nie zugeben. Ja, schließlich ist Wählen ja Bürgerinnenpflicht. Ja. Und je nach Befragung, je nach Art der Befragung sind bestimmte Bevölkerungsgruppen schwer erreichbar, zum Beispiel die Jungen in telefonischen Festnetzbefragungen oder die sehr Alten in Online-Befragungen, ja, und immer mehr Leute, ich habe es vorhin schon gesagt, wollen gar nicht an Umfragen teilnehmen. Ja. Und zu Verzerrung kommt es dann, wenn bestimmte soziale Gruppen mit spezifischen politischen Präferenzen und Wahlabsichten in einer Umfrage unter- oder überrepräsentiert sind. Ja. Und die übliche Antwort der Umfrageforschung auf solche Repräsentationsprobleme heißt Gewichtung nach Bevölkerungsverteilung. Aber diese Bevölkerungsverteilung, die müssen halt aus einer anderen Quelle, wie beispielsweise Volkszählungen oder einem Zensus, bekannt sein. Ja. Aber für die Population, für die wir uns hier interessieren, da gibt es keine Zensusdaten, sondern allenfalls die repräsentative Wahlstatistik aus zurückliegenden Wahlen. Ja. Aus der geht zwar immerhin die Altersgruppe, das Geschlecht der Wählenden hervor, aber wer sagt denn, dass die Wählerschaft bei den Wahlen, bei den anstehenden Wahlen genauso zusammengesetzt sein wird wie bei zurückliegenden Wahlen? Ja. Und also auch, wie soll ich sagen, eine beliebte Gewichtungsstrategie ist auch sozusagen nach der Wahlentscheidung, also Wahlabsichten für die kommende Wahl zu gewichten, nach der Wahlentscheidung von Befragten bei der zurückliegenden Wahl. Aber da gibt es Erinnerungsprobleme, erwiesenermaßen. Ja. Und außerdem würden wir, wenn wir gewichten nach zurückliegender Wahlentscheidung, würden wir die Erstwähler und die Neuwähler ja völlig ignorieren. Ja. Also das ist alles nicht ganz ohne. Insofern würde ich sagen, sind Wahlumfragen besonders schwierige Umfragen. Und Pannen bei Wahlumfragen deuten nicht unbedingt auf Probleme in anderen Bevölkerungsumfragen hin.
Ja, Sie haben vorhin auch angesprochen, dass es zum Teil schwierig ist, die Leute überhaupt zu erreichen. Die meisten Umfragen finden ja weiterhin telefonisch statt. Inwiefern spielt hier auch der technologische Wandel eine Rolle? Sind hier schon Tendenzen erkennbar, dass zum Beispiel mehr auf Online-Befragungen gesetzt wird?
Also die sind ganz klar erkennbar, die Tendenzen. Ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob heute in Deutschland die meisten Befragungen tatsächlich noch telefonisch durchgeführt werden. Ich würde denken, nein, die meisten Befragungen werden jetzt schon online durchgeführt. Ja, das bringt Herausforderungen mit sich, bietet auch Chancen. Ja, also telefonische Befragungen, die werden immer teurer, ja, auch wegen der Verbreitung der Mobiltelefonie. Ja, das erschwert die Dinge, macht die Befragungen teurer und auch langsamer. Also ich würde mal denken, dass zufallsbasierte telefonische Befragungen oder Befragungen von Angesicht zu Angesicht, ja, dass die eigentlich zunehmend exklusiver werden, eigentlich nur noch künftig mehr oder weniger nur noch verwendet werden für qualitativ sehr hochwertige Befragungen, für die Verwaltung und so weiter. Ja. Also Online-Befragungen haben sich längst durchgesetzt, ja, und die bieten natürlich auch tolle Möglichkeiten. Also Zufallsauswahlen in Online-Befragungen umzusetzen, das ist schwierig. Da gibt es unterschiedliche methodische Vorschläge, die sich also je nach Datenverfügbarkeit, auch je nach Datenschutz in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich realisieren lassen. Aber in jedem Fall bieten Online Access Panels, das heißt also Pools von sozusagen willigen Respondenten, Respondentinnen und mobile Befragungstools, die bieten die Möglichkeit, sehr schnell und sehr günstig sehr viele Leute zu erreichen und deren Daten dann auch quasi in Echtzeit auszulesen. Und also jetzt mal zu Wahlumfragen zurückzukehren, ergeben sich dadurch ja auch beispielsweise Möglichkeiten, TV-Duelle oder Trielle oder andere politische Ereignisse sehr dynamisch mit Umfragen zu begleiten.
Ja, dann lassen Sie uns nun auf die bald anstehende Bundestagswahl am 26. September blicken. Wir nehmen die Folge jetzt knapp eine Woche vor dieser Wahl auf. Und ich möchte Sie fragen, spielen Wahlumfragen in diesem Wahlkampf tatsächlich eine besondere, größere Rolle als in den Vorjahren oder täuscht jetzt dieser Eindruck?
Naja, also im Moment schaut man schon auf die Umfragen vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Was im Moment interessant und zumindest auf Bundesebene auch neu ist, das ist die Dreierkonstellation an der Spitze von Umfragen. Und jetzt wäre es dann schon auch vorstellbar, dass diese Dreierkonstellation gepaart vielleicht mit eher unklaren Koalitionsaussichten einige Wählerinnen und Wähler zu einer strategischen Stimmabgabe bewegt. Wen soll ich denn jetzt zum Beispiel als Anhänger der Grünen wählen? Die Partei meines Herzens oder vielleicht doch besser die SPD, um eine linke Regierung zu ermöglichen oder zumindest um Kanzler Laschet zu verhindern? Aber was, wenn die Umfragen die politische Stimmung verzerrt wiedergeben? Werden Umfragen so möglicherweise zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung? Kann man, ist schon interessant, darüber zu spekulieren. Insofern finde ich es finde ich es auch nicht ungewöhnlich, dass im Moment sozusagen die ganze Welt, zumindest ganz Deutschland, auf die Umfragen schaut.
Mhm. Ja, und aufgrund dieses großen Interesses kommt der Medien auch eine besondere Verantwortung zu, denn sie verbreiten ja meist die Umfrageergebnisse. Welche Verantwortung tragen denn Medien in ihrer Berichterstattung über Befragungsergebnisse?
Naja, also ich meine, den Impuls, jede Bewegung in Umfragen zu kommentieren, mit Bedeutung aufzuladen, den kann ich schon ganz gut nachvollziehen, so aus journalistischer Perspektive. Ja. Gleichzeitig sehe ich aber den politischen Journalismus schon auch in der Pflicht, eine realistische Einschätzung der Genauigkeit von Umfragen zu liefern. Und da muss man halt sagen, dass diese stichprobenbedingten Zufallsschwankungen, die normalerweise mit Umfragen sozusagen mitgeliefert werden, dass die nicht die Realität abbilden. Ne? Also ich meine, die geben Stichprobenfehler wieder. Nochmal, also diese Fehlermargen, die beziehen sich auf Ungenauigkeiten, die daraus resultieren, dass Stichproben, also in der Annahme Zufallsstichproben befragt werden, keine Grundgesamtheiten. Wenn man jetzt immer wieder sozusagen eine Stichprobe zieht, die immer ein bisschen sich anders zusammensetzt, dann würden wir immer ein bisschen andere Ergebnisse erwarten. Das ist das, was diese Fehlermargen ausdrücken, nicht sonst. Ja, aber wir haben ja vorhin schon festgestellt, ja, dass Umfragen eben nicht nur von diesen Zufallsschwankungen geplagt werden, sondern dass es da systematische Verzerrungen gibt. Ja? Wir können die systematischen Verzerrungen zwar nicht voraussagen, aber was wir sehr wohl sagen können, ist, dass diese systematischen Verzerrungen in Deutschland und auch in den USA bei nationalen Wahlen so im Schnitt bei 2% lagen. Bei regionalen Wahlen sind noch viel, viel größer. Ja? Das würde eigentlich verlangen, dass man so auf die üblichen Fehlermargen von 2 bis 3 Prozentpunkten nochmal 1 oder 2 Punkte draufschlägt. Ja, und da wäre man näher an der Realität dran. Ja. Aber klar, ja, eine Aussage wie die Unterstützung für die Union liegt wohl irgendwo zwischen 15 und 25%, die ist halt auch nicht besonders hilfreich. Ne? Mhm.
Ja, die ersten Medien fangen ja auch schon an, dass sie zum Beispiel nur noch aggregierte Ergebnisse präsentieren, das heißt den Durchschnitt aus allen Umfrageergebnissen verschiedener Institute, um eben diese Verzerrung auch zu reduzieren. Oder andere
Medien. Mit sozusagen der Aggregation, dem Zusammenwerfen von Umfragen, da kriegen wir die zufälligen Fehler raus, aber nicht die systematischen. Ja? Im Gegenteil, die systematischen Fehler, die werden immer präziser sozusagen, wenn wir Umfragen mitteln. Ja, ich hab vorhin gesagt, je mehr verzerrte Daten wir haben, ja, desto sicherer werden wir uns täuschen. Ja.
Also sollte auch bei diesen Projektionen darauf verzichtet werden, jetzt einen konkreten Wert anzugeben, sondern lieber eine Spannweite angegeben werden. Zum Beispiel, dass die CDU zurzeit zwischen 20 und 25% liegt.
Es werden ja Spannweiten angegeben. Ja. Und die Ironie ist ja, dass diese Spannweiten durch die Aggregation von vielen, vielen Umfragen immer kleiner werden. Ja. Also diese Spannweiten sind ja auch eine Funktion sozusagen der Stichprobengröße. Und die Stichprobengröße, die wird natürlich immer, immer höher, je mehr Umfragen wir zusammenwerfen. Ja? Und umso geringer wird dann diese Fehlermarge. Ja? Aber was dann möglicherweise bleibt, das sind die systematischen Fehler. Die kriegen wir durch Ausmitteln nicht weg.
Also sollte da viel mehr aufgeklärt werden über eben diese Fehler. Ja, es werden ja fast täglich inzwischen neue Umfragen veröffentlicht und in der öffentlichen Debatte wird da häufig auch kritisiert, dass diese häufigen Wahlumfragen die Wahlentscheidung von Wählerinnen beeinflussen könnte. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Naja, ich meine, also wenn Umfragen Wählerinnen und Wählern dabei helfen, sich zu koordinieren, ihre Stimme wirksam einzusetzen, strategisch zu wählen, ja, dann gibt es dagegen ja erstmal überhaupt nichts zu sagen, aus meiner Sicht. Vorausgesetzt natürlich, die Umfragen geben die öffentliche Meinung unverzerrt wieder. Die Frage, die da ja mitschwingt, ist, ob veröffentlichte Meinungsumfragen sozusagen überhaupt das Potenzial haben, Verhaltensabsichten, letztlich Verhalten oder zumindest Wahrnehmung zu verändern. Ja, und dazu gibt es eine Reihe von experimentellen Studien, auch für Deutschland. Ja, und die zeigen dann schon, dass Meinungsumfragen auf Wahrnehmung, auf Verhaltensabsichten wirken. Ja, aber wie bei so vielen Labor- und Survey-Experimenten zur Wirkung von Kommunikation, von Wahlkampfkommunikation in dem Fall, da stelle ich mir halt schon auch die Frage nach der externen Validität. Ja? Also während einer Wahlkampagne, da prasseln ja Myriaden von Informationen, Beeinflussungsversuchen auf die Leute ein. Ja? Und auch wenn einige davon wirksam sein sollten, ja, wird nicht jeder gleichförmig darauf reagieren. Ja? Oft werden sich die Einflüsse vermutlich gegenseitig aufheben oder bis zur Wahl verblassen. Also da wäre ich einigermaßen entspannt.
Also ist diese Wirkung nicht wirklich messbar? Also dass Wahlumfragen jetzt eine Wahlentscheidung tatsächlich direkt beeinflussen?
Der Wirkungsnachweis ist einfach sehr, sehr schwer zu erbringen. Ja? Also in Experimenten werden sozusagen, da werden Stimuli isoliert, manipuliert, ja, um zu zeigen, dass die einen Effekt haben. Dazu sind Experimente da. Ja? Und die funktionieren, ja, also die, wie soll ich sagen? Ja? Es gibt Nachweise der Wirkung von veröffentlichten Meinungsumfragen, aber die Kampagnenrealität sieht halt so aus, dass es noch ganz, ganz viele andere Informationen, Informationsquellen gibt, ja, die Wählenden oder zumindest die Wahlberechtigten sozusagen aufnehmen oder nicht, verarbeiten oder auch nicht und in eine Meinung oder in eine Handlungsabsicht umsetzen oder nicht. Ja, und das geht kreuz und quer. Ja. Wenn man dem Argument folgt, dann erscheint es nicht, einfach nicht sehr, sehr plausibel, dass veröffentlichte Meinungsumfragen sozusagen wahlentscheidend sind.
Mhm. Ja, ein solches Experiment wäre vermutlich auch extrem schwierig oder fast unmöglich umzusetzen, weil man müsste eine Person ja wirklich praktisch einsperren und sämtliche Einflüsse verhindern.
Ja, aber selbst wenn man das tut, dann hat man vielleicht den Effekt der Meinungsumfrage gut isoliert, ja, aber realistisch wär so ein Setting ja nicht. Ja? Also normale Leute, die leben, wie soll ich sagen, ja, in einem Umfeld, das halt sehr informationsreich ist.
Ja. Kritik kommt auch von anderer Seite, nämlich von den kleinen Parteien, die bisher nicht im Bundestag vertreten sind. Diese fühlen sich häufig von der Meinungsforschung benachteiligt. Und aktuelle Umfragen weisen jetzt zum Beispiel für die sonstigen Parteien schon fast 8% aus und die Freien Wähler, die schon in einigen Landtagen vertreten sind, kommen zum Teil auf 3%. Wie kann man denn mit solchen kleinen Parteien gut umgehen?
Bei den Stichprobenumfängen, über die wir da sprechen, von 1000, 2000, vielleicht mal 2500 Leuten, da kriegen wir schon ein Effizienzproblem bei der Schätzung der Anteile, der Wähleranteile für sehr kleine Parteien. Ja. Also die Fehlermargen, von denen ich gesprochen habe, sozusagen die statistischen Zufallsschwankungen, die werden zwar für kleine Anteilswerte auch kleiner, aber im Verhältnis zu den Wähleranteilen sind die immer noch zu groß eigentlich, um wirklich aussagekräftig zu sein. Ja. Also Mal ein Rechenbeispiel. Ja. Also bei einem Stichprobenumfang von 1000, nehmen wir mal eine einfache Zufallsstichprobe an, ja, dann haben wir auf einem Vertrauensniveau von 95%, haben wir dann eine Fehlermarge von 3% für eine Partei, für die wir einen Wähleranteil von 50% erwarten. Ja. Wenn der Wähleranteil der Partei nur 5% ist, dann geht sozusagen die Fehlermarge zwar auf ungefähr 1 oder ein bisschen über 1% runter, aber im Vergleich zur Größe der Partei ist es natürlich eine ganze Menge. Also wenn wir es mit einer Partei zu tun haben, die, also zumal in Deutschland, wo es noch, wie soll ich sagen, noch institutionelle Hürden wie die 5%-Hürde gibt, ja, wenn wenn wir es da mit einer Partei zu tun haben, die so um 5% rumliegt, die so an der 5%-Hürde kratzt, ja, da ist es schon ziemlich wesentlich, ja, ob die jetzt 1% mehr oder weniger bekommt. Ja. Aber ansonsten spricht aus meiner Sicht eigentlich nichts dagegen, die Wähleranteile für kleine Parteien auszuweisen. Ja. Und klar könnten in dem Fall noch Messfehler und auch abhängige Beobachtungen, das sind statistische Komplikationen, größere Schäden anrichten, als wenn sozusagen Anteilswerte von einer größeren Personenzahl untermauert sind. Ja. Aber darauf könnte man ja auch in der Berichterstattung hinweisen, ja, was man ohnehin viel ausgiebiger tun sollte.
Also generell plädieren Sie für mehr Transparenz über die Kriterien von Umfragen und auch bei der Berichterstattung von Ergebnissen.
Transparenz, ja, also für mehr Aufklärung in jedem Fall, für mehr Kompetenz, ja, für mehr Datenkompetenz in der Vermittlung.
Ja, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich dafür, dass Sie bei uns im Podcast waren und uns sehr spannende Dinge über Wahlumfragen erklärt haben. Und zu guter Letzt, setzt euch am 26. September in den Bus oder schwingt euch aufs Rad und geht wählen. Und übrigens, wenn ihr bei uns im Team mitarbeiten möchtet, dann meldet euch bei uns per E-Mail. Wir freuen uns über Verstärkung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.